ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Tödliche Messerattacken, schwere Unfälle oder der folgenschwere Einsatz der eigenen Schusswaffe. Wenn wir die Polizei rufen, dann ist die Not groß in den allermeisten Fällen. Doch was passiert, wenn der Einsatz vorbei ist, aber die Bilder im Kopf bleiben? Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der tiefen Einblick in die oft unsichtbare Kehrseite dieser Polizeiarbeit hat. Schönen guten Morgen, Knut Latscher.
Ich grüße auch.
Recht herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist Psychotherapeut, ausgewiesener Traumaexperte und du lehrst als Professor für Psychologie an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen. Wärst du selbst auch gern Polizist?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich denke, dass ich den richtigen Beruf habe, um da eben auch helfen zu können. Und als es zur Berufswahl ging, muss ich sagen, war Polizei überhaupt nicht mein Thema.
Knut Latscher hilft Beamtinnen und Beamten dabei, das Erlebte zu verarbeiten und seelische Belastungen abzubauen. Wer genau kommt, warum zu dir?
Also in den allermeisten Fällen kommen Kollegen oder Kolleginnen zu mir, wenn sie irgendetwas Unangenehmes, Traumatisierendes möglicherweise erlebt haben und werden dann, je nachdem, wo das Ganze passiert ist, eventuell auch über schon vorgeschaltete psychosoziale Berater bei mir angemeldet. Wir haben in der Polizei ein recht gutes System, dass jedes Präsidium auch freigestellte hauptamtliche psychosoziale Berater hat, dass, wenn etwas passiert, die auch dann informiert werden, sofort auch alarmiert werden und dann vor Ort gehen und da erste akute Krisenintervention betreiben. Und sollte es dann länger dauern, sollte es dann problematischer werden, dann kommen Beamte, Beamtinnen zu mir.
Das ist ja immer, so wie du es erklärst, rund um einen Ernstfall. Ich hatte halt schon gedacht, ich hatte mich hingesetzt und dachte, wann gehe ich eigentlich vielleicht so den Schritt und nehme psychologische Hilfe in Anspruch? Könnte ja auch schon sein, um als neue Polizistin, neuer Polizist mit dem Schichtdienst klarzukommen oder sowas, weil das mich komplett aus der Bahn wirft. Oder wenn es Mobbingfälle im Kollegenkreis gibt, sowas dann auch?
Solche Sachen kommen durchaus auch zu mir. Man muss vielleicht dazu sagen, an der Hochschule selbst, an der ich tätig bin ich auch in der psychosozialen Beratung tätig und da kommen dann eben Studierende zum Teil eben auch zu uns. Das wäre so die zweite Schiene praktisch, dass wir diese Beratungsstelle für Studierende haben, die dann entweder nach dem Praktikum, was sie hatten, von irgendwelchen Dingen berichten, die sie da erlebt haben, aber durchaus auch normale Konflikte, die man möglicherweise hat mit sich selbst. Ob das vielleicht der Schichtdienst tatsächlich ist oder möglicherweise irgendwelche anderen Fälle, Konfliktfälle auf der Dienststelle, wo ich sage, ist das das Richtige für mich? Kann ich das überhaupt? Ja, wo sie vielleicht noch, oder manche zum Teil noch am Überlegen sind, ist es die richtige Berufswahl oder die richtige Berufswahl für mich?
Aber schon in erster Linie, dass man mit dir oder bei dir mit negativen Geschichten aufläuft?
Das ist, denke ich mir, so auch in dem Begriff der Polizei da. Ja, Polizei wird selten gerufen.
Wenn es alles super
heißt,
wird. Ja.
Wenn es heißt, super, dass es euch gibt, wollt mal Hallo sagen.
Ja, das stimmt wohl.
Nein, also von daher eher die unangenehmeren Fälle.
Du arbeitest darüber hinaus auch noch mit Soldatinnen und Soldaten. Sind die Gründe, warum die dann zu dir kommen, aufgrund ihrer Einsätze noch mal krasser?
Die sind zum Teil tatsächlich krasser, weil die ja über eine längere Zeit vielleicht in irgendeinem Land waren und dadurch sehr, sehr viele Erlebnisse hatte, selbst irgendwelche Einsätze hatten und Kameraden vielleicht auch verstorben sind, ja, in der Form und vielleicht danach wenig Möglichkeiten hatten, sich da zu entlassen. Also von daher sind die zum Teil ein bisschen krasser und liegen auch oftmals länger zurück. Wenn man überlegt, die Soldaten, die derzeit bei mir sind, das war in der ganzen Afghanistan-Geschichte, die liegen zum Teil 2010, 2011, 2014, je nachdem, was da alles so gewesen ist, liegen die länger zurück. Und in der Polizei versuchen wir relativ schnell so Akutkrisenintervention durchzuführen. Denn je früher ich über etwas spreche, desto weniger wird sich das chronifizieren.
Was ich mich noch gefragt habe, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Polizei, die Akzeptanz untereinander, dass man den Psychologen, den Psychotherapeuten in Anspruch nimmt. Wie groß ist die eigentlich? Also man muss ja nicht damit hausieren gehen, aber dass das halt nun mal ein normaler Gang ist. Ist das so?
Das hat sich, muss man tatsächlich sagen, die letzten, ich würde sagen, 25 Jahre durchaus etwas verändert. Es ist immer noch ein bisschen schwierig. Also problematisch bei unseren Studierenden ist, man muss sagen, sie sind Beamte auf Widerruf. Das heißt, es wird nachher nochmal geschaut, sind sie geeignet und so weiter. Die immer fragen, bleibt dieses Gespräch vertraulich. Weil sie dann immer die Befürchtung hätten, wenn ich da jetzt irgendetwas angebe, bin ich dann überhaupt noch stabil? Kann ich dann überhaupt noch Polizist werden oder nicht? Bleibt es vertraulich? Also von daher hat sich's ein bisschen verändert. Bei denen, die nachher kommen, ist es halt meistens so, dass es schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und dann ist es auch okay. Ja, aber sie möchten trotzdem nicht mit hausieren gehen.
Wie merke ich als Polizist eigentlich, dass mir ein Ereignis irgendwie dann doch mehr in den Klamotten hängt und zu schaffen macht? Sind das dann so Anzeichen wie, ich bin schneller reizbar, ich habe Schlafstörungen?
Also jetzt akut ist es tatsächlich so, dass ich vielleicht nicht besser schlafen kann oder davon träume, möglicherweise, dass ich vielleicht immer wieder so Bilder habe, mich daran erinnere, darüber nachdenke. Oftmals auch so Gedanken, habe ich alles richtig gemacht? Also das sind solche Punkte, die durchaus dann am Anfang da sein könnten, was aber durchaus normale Reaktionen sind.
Den Schritt dann zu machen und zu sagen, ich gehe zu dir, ich brauche psychologische Hilfe, das ist dann aber schon ein ziemlich großer.
Das ist dann tatsächlich zunächst der große Schritt. Und das sind ja dann wirklich Kollegen oder Kolleginnen, die länger mit dem einen oder anderen zu tun haben. Das heißt, wenn wir das die erste Zeit haben, ich hatte ja vorhin von den psychosozialen Beratern gesprochen, die machen diese akute Krisenintervention und dann ist es oftmals nach 3, 4, 5, 6 Tagen, je nachdem, ist es dann weitestgehend wieder gut. Und dann kann es aber sein, dass es vielleicht die ein oder andere Situation gibt, wo das nächste Ereignis kommt, dass ich es dann eben nicht mehr schaffe. Und dann versuchen die auch weiter zu vermitteln. Geh doch nochmal zum Knut und versuch dort mal mit ihm zu sprechen. Vielleicht hat er andere Ansätze noch.
Was ist die Basis für deine Arbeit? Vertrauen?
Vertrauen, Wertschätzung und Verständnis. Ich denke auch Verständnis für das, was jemand tut. Ja, also sprich, auch wenn wir das Extremereignis nehmen, einen Schusswaffengebrauch mit vielleicht möglicherweise letalem Ausgang. Das heißt, ich habe einen Kollegen, eine Kollegin vor mir sitzen, die geschossen hat, jemand erschossen hat. Ja, sie erstmal so zu nehmen, wie sie ist. Weil keiner macht das gerne. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man da auch sagen kann. Das ist die Ultima Ratio.
Bei Polizei und auch bei der Bundeswehr spricht man ja immer relativ schnell von der Truppe und dem guten und engen Zusammenhalt. Können sich eigentlich Kolleginnen und Kollegen auch untereinander helfen? Oder würdest du sagen, das geht in den seltensten Fällen richtig gut?
Sie können sich schon untereinander helfen. Ich glaube, wenn wir ein gutes Klima auch auf der Schicht zum Beispiel haben oder in einem Kommissariat, dass man vielleicht das ein oder andere entlastende Gespräch führt, das ist ja schon mal das Wichtigste. Die Frage ist nur, schaffe ich es auch mal zu sagen, mir geht's nicht gut? Und da kann es durchaus sein, dass vielleicht der lebensältere Beamte, ich habe das sehr, sehr häufig von jungen Kollegen erlebt oder Kolleginnen, die dann sagten nach so einem Einsatz, wir fahren zurück, und dann sagt der lebensältere Beamte, sowas geht mir heute noch nach. Allein das kann schon hilfreich sein für die Jungen. Okay, nicht nur mir geht es nach, sondern auch dem Lebensälteren, der ja schon jahrelang dabei ist und es ist irgendwas Schlimmes passiert. Auch den scheint das zu belasten und dann können wir vielleicht über das ein oder andere sprechen. Wobei, wie gesagt, es oftmals sehr, sehr schwierig ist, auch sich zu öffnen. Man wird beurteilt, ist man emotional stabil, kann man das überhaupt leisten? Aber es hat sich die letzten Jahre irre, irre viel getan.
Wir sprechen dann ja bisher eigentlich so eher über diese psychologische Nachsorge. Ist Prävention viel schwieriger? Jemanden sozusagen stark zu machen für die nächste Situation, die extrem sein könnte?
Nicht zwangsläufig schwieriger. Auch hier, glaube ich, ist die Schwierigkeit prinzipiell, wenn wir auch an der Hochschule gewisse Dinge versuchen, den Studierenden mit auf den Weg zu geben, was hilfreich sein könnte. Kennen wir alle, wenn es darum geht, präventiv irgendwas zu machen, noch ist ja nichts passiert. Warum soll ich das üben? Ja. In Anführungszeichen. Da geht es eben durchaus darum, auch für sich wieder so die Ruhe zu finden, für sich die Mitte zu finden, vielleicht mit Stress, mit Belastungen umzugehen, Stressbewältigungstraining zu machen. Und da tun sich am Anfang schon auch Studierende schwer.
Weil die Offenheit dann dafür nicht unbedingt da ist.
Ich weiß nicht, ob es die Offenheit ist. Ich denke, wenn wir zurückgehen, die 30 Jahre, wo wir noch etwas jünger waren, in Anführungszeichen, was hat dich mit 20 gestresst? Ja, und ich habe vielleicht noch nicht den Blick dafür. Ja, und ich versuche es dann immer in der Form zu machen, dass ich sage, passt auf, ihr seid ja auch im Einsatztraining, ihr lernt gewisse Techniken, ihr lernt mit der Waffe umzugehen, ihr wollt das trainieren, aber keiner von euch will schießen, später im Einsatz. Dann frage ich immer, warum wollt ihr das trainieren? Ja, dass wir es können. Hab ich gesagt, und genauso ist es mit dem Thema Stressbewältigung. Ihr solltet es jetzt trainieren, dass wenn ihr es braucht, dass ihr es dann eben auch einsetzen könnt. Das ist die Schwierigkeit.
Wenn wir jetzt mit dem Polizeipsychologen Knut Latscher in SWR1 Leute über Extremsituationen für Polizistinnen und Polizisten reden, dann müssen wir ehrlich gesagt vorwegschieben, dass das jeder auch ein bisschen anders einschätzt. Also was für mich extrem ist, muss es für dich nicht sein. So eine grundsätzliche psychische Belastbarkeit, ist das die Voraussetzung für den Dienst?
Also ich würde schon sagen, dass es ganz gut ist, wenn jemand weitestgehend, sage ich jetzt mal, emotional stabil ist, ja, und auch mit Belastungen umgehen kann. Ich glaube, das sind auch durchaus dann Personen, die sich für diesen Beruf auch zum größten Teil entscheiden, die da so ein bisschen etwas auch mitbringen und sagen, ich möchte anderen helfen und kann auch vielleicht mit der einen oder anderen Situation umgehen. Was aber nicht heißt, dass, wie du es ja eben sagtest, mit dieser Individualität, dass das jeder dann schafft.
Das heißt, wenn dir das auffällt, musst du das dann oder meldest du sowas, dass du sagst, da ist jemand vielleicht nicht ganz so emotional so stabil?
Also prinzipiell ist es so, wenn jemand zu mir in Beratung kommt, ob das jetzt an der Hochschule ist oder auch bei mir zu Hause, besteht Schweigepflicht. Und das, was die mir berichten, bleibt in diesen Räumen, in dieser Räumlichkeit.
Aber wie kann man sich da, also wenn das jemand ist, der das vielleicht dann eben nicht so gut aushalten kann, was sagst du dem?
Also was wir machen können, wenn es dann Dinge gibt, wo auch der Beamte, die Beamtin vielleicht sagt, ich kriege das nicht wirklich hin, dann würde ich mich der Schweigepflicht auch entbinden lassen, um dann möglicherweise mit Vorgesetzten, mit wem auch immer zu sprechen, dass man vielleicht eine Umsetzung erreichen kann, irgendetwas anderes hinbekommen, dass jemand vielleicht woanders auch erstmal wieder reinkommt in die Tätigkeit, wenn er vielleicht krankgeschrieben ist aufgrund irgendeines belastenden Ereignisses. Da gibt's ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber per se ist erstmal so, wer bei mir da ist, dann bleibt es auch in diesen Räumlichkeiten.
Wenn wir von Extremsituationen sprechen, was ist dann genau gemeint? Sind es dann schwere Unfälle, Leichenfunde, Großlagen wie eine Geiselnahme oder der Amoklauf?
Also das sind sicherlich so diese extremsten, wenn wir so schwerste Verkehrsunfälle nehmen, wo eben auch Menschen versterben, je nachdem wie stark der Unfall eben auch ist, Massenkarambolage vielleicht auf der Autobahn oder sonst irgendetwas, weil ich da sehr, sehr viel zu tun haben werde. Was auch sehr, sehr belastend ist, sind alles Dinge, wo Kinder möglicherweise mit betroffen sind, in irgendeiner Art und Weise und Form. Das sind belastende Dinge. Natürlich diese Einsätze wie Amoklauf und so weiter, also wo auch Tod, Sterben, da dieses Leid eben auch mit vorhanden sind so extreme Dinge. Aber was man nicht unterschätzen darf, was auch sehr, sehr viele belastet ist tatsächlich, wenn wir so einen schweren Verkehrsunfall haben und ich nachher in die Familie gehe und zum Beispiel die Todesnachricht überbringen muss. Das kann auch durchaus schwierig werden.
Du hast es Kinder gerade schon angesprochen, dass das natürlich dann auch immer nochmal ein besonderes Thema ist, wenn es Einsätze sind im Kampf gegen Kinderpornografie, dann zieht sich das ja über einen gewissen Zeitraum. Dann ist es eben nicht dieses eine Ereignis wie ein Unfall. Das macht es besonders schwer für die Beamtinnen und Beamten und auch für dich?
Ja, ich denke, das ist eine der Deliktsbereiche, wo wirklich sehr, sehr wichtig ist, eben auch auf die Mitarbeiter zu achten. Ja, und um zu schauen, weil die haben den Auftrag letztendlich, wenn sie kinderpornografisches Material gefunden haben, das muss gesichtet werden, das muss genau geschaut werden. Und da sehen die natürlich X-Bilder, Filmchen und so weiter und so fort. Und das verändert. Das verändert mit der Zeit meine Persönlichkeit, mein Umgang mit bestimmten Situationen. Dass ich möglicherweise draußen auch auf der Straße langlaufe und sehe einen Vater, ich sage jetzt bewusst mal, wenn es die Männer betrifft, einen Vater mit dem Kind auf dem Arm, wo hat er die Hand, hat er den Popo oder und so weiter, was vielleicht für uns völlig normal ist, aber ich achte plötzlich auf ganz, ganz andere Dinge und es ist dann durchaus sehr, sehr belastend.
Sprechen wir dann da schon auch von einem Feld, wo es relativ schnell eine posttraumatische Belastungsstörung geben kann?
Man muss tatsächlich dazu sagen, es hat sich Gott sei Dank geändert. Vor Jahren war dieser Deliktsbereich noch gar nicht drin. Mit diesen neuen Diagnosekriterien gibt es zwischenzeitlich auch die Form der Traumatisierung, dass wenn ich beruflich mit Dingen zu tun habe, dass ich dadurch auch traumatisiert sein kann. Also wenn ich beruflich solche Filme anschaue oder Dinge habe, praktisch auch wenn schon ein Ereignis passiert ist, ja, dass das mich genauso traumatisieren kann. Und dadurch sind die jetzt plötzlich da auch mit in dieser Situation drin. Vor 10, 20 Jahren war das noch nicht so dieses Thema. Und da waren die da gar nicht mit drin. Hätte ich gesagt, okay, die haben jetzt ein Problem, aber ich kann jetzt nicht von PTBS sprechen, von posttraumatischer Belastungsstörung, sondern muss ich eine andere Form der Diagnose finden, obwohl sie sehr, sehr stark belastet sind.
Wie erfolgreich ist eigentlich eine Therapie einer langjährigen posttraumatischen Belastungsstörung?
Ich denke, dass es zwischenzeitlich sehr, sehr gute Therapiemöglichkeiten gibt. Und für meine Begriffe ist eine Therapie dann erfolgreich, wenn ich vielleicht an diese Situationen denke, kann relativ normal darüber sprechen und beeinträchtigt mich nicht mehr in meinem Alltag. Also ich glaube, das ist so die Hauptzielsetzung bei der ganzen Geschichte.
Im vergangenen Jahr hat es mehr tödliche Schüsse von Seiten der Polizei in Baden-Württemberg gegeben als die Jahre zuvor. 7 Menschen wurden 2025 durch die Polizei bei Einsätzen erschossen. Wie schaust du auf solche Zahlen?
Schön wäre es natürlich, wenn wir die komplett reduzieren könnten. Ja, aber die Kollegen, die letztendlich in solche Situationen kommen, also was ich versichern kann, zumindest auch für die Zuhörerschaft, die möchten das nicht. Sie versuchen natürlich, so gut es geht, Einsätze auch deeskalierend zu lösen. Aber in dem einen oder anderen Fall scheint es nicht zu gehen, werden sie selbst angegriffen, möglicherweise mit Messer oder auch mit Schusswaffe bedroht und so weiter. Und dann ist es letztendlich die Ultima Ratio, dass ich dann möglicherweise von der Schusswaffe Gebrauch machen muss.
Das ist ja die Frage, ob es dann die Schusswaffe sein muss, weil hinter jedem Todesopfer steckt ja natürlich eine Geschichte. Ich habe mir einen Fall rausgepickt. Ein 44-jähriger Mann wurde zum Todesopfer. Er hatte laut Polizei Schüsse aus seiner Wohnung heraus abgegeben. Später wurde eine Schreckschusswaffe bei ihm gefunden. Mhm. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kupelke, der sagt, wo mehr und schneller Taser durch die Polizei verfügbar sind, reduziert es den Einsatz der Dienstwaffe, also Taser, diese Elektroimpulsgeräte. Gehst du bei dieser Theorie mit?
Nein.
Warum nicht?
Also ich hätte im Moment eher praktisch das Problem mit diesem Taser. Also zum einen muss es sehr, sehr, sehr gut ausgebildet sein. Zum anderen haben ja die Kollegen draußen auf der Straße sehr, sehr viel Einsatzmittel. Wenn jetzt das nächste noch mit dazukommt, was soll ich nehmen, was soll ich nicht nehmen? Mhm. Wir haben eine Kamera, wir haben das. Also es ist wahnsinnig viel an, was die denken müssen. Und möglicherweise hätte man den ein oder anderen Fall dadurch minimieren können. Aber andererseits wäre die Frage, würden wir nicht vielleicht andere Fälle, die wir kommunikativ lösen, gar nicht erst versuchen, kommunikativ zu lösen, weil wir dann sagen, mach schnell, nimm den Taser, dann haben wir es erledigt. Mhm. Ja, und die Zielsetzung wäre, der Königsweg ist nun mal der Konfliktbewältigung, die Kommunikation. Versuch es zu deeskalieren, versuch vielleicht auch jemanden so weit zu bringen, dass er von seinem Vorhaben ablässt. Und nur dann, wenn es nicht geht, dann kann man das machen. Und Taser, ich sehe es ein bisschen kritisch. Aber das ist meine persönliche Meinung, da muss jeder selbst drüber denken.
Danach hatte ich dich gefragt. Was macht der Schusswaffengebrauch mit der Psyche einer Polizistin, eines Polizisten?
Also zunächst ist es so, dass direkt im Anschluss daran natürlich das ganz überwältigend ist. Also in der Situation selbst sind die so unter Hochspannung, dass die erstmal vielleicht auch gar nicht so wirklich realisieren, was da passiert ist. Das kommt dann erst oftmals danach und dann kommen natürlich die nächsten Stunden erstmal ganz, ganz viele Denkweisen. Was ist da passiert? Was hätte ich anders machen können? Hätte ich da anders reagieren müssen? Und ein ganz, ganz großes Problem ist natürlich, dass ermittelt wird, was völlig okay ist, dass ermittelt wird, aber die Kollegen natürlich dann erstmal auch so eine Art, was auch normal ist, einen Beschuldigtenstatus haben, weil sie haben ja eine Person möglicherweise tödlich auch verletzt, tödlich getroffen. Und sehr viele Kollegen mir gegenüber in der Nachbetreuung so mitteilen, ich bin doch nicht schuld. Also hat es oftmals mit dem beschuldigt, ich werde beschuldigt, etwas Unrechtes getan zu haben. Wo die dann sagen, ich habe doch eigentlich nur das gemacht, um mich auch selbst zu retten, in Notwehr gehandelt.
Also es wird überprüft, ob der Gebrauch der Schuss gerechtfertigt
ist. Genau. Ganz genau.
Und was machst du denn dann? Also wenn es tatsächlich dann ja um dieses Fehler eingestehen möglicherweise, aber diese Schuldfrage geht, wie gehst du dann vor?
Also zum einen haben wir natürlich bei der Schuldfrage zwei Sachen. Wir haben einmal natürlich die juristische Schuldfrage, die ist dann vielleicht möglicherweise in 3-4 Monaten geklärt, in irgendeiner Art, egal in welche Richtung. Ja, aber es gibt natürlich auch die, ich nenne sie mal moralische Schuld. Ich habe ja nichtsdestotrotz jemanden möglicherweise tödlich verletzt. Und da ist es ein bisschen abhängig davon, wie ist die Familienstruktur dahinter. Da habe ich sehr, sehr viele Kollegen, Kolleginnen auch, die dann darüber nachdenken, wow, jetzt ist da vielleicht eine Frau, ein Mann mit Kindern und so weiter. Und die sind jetzt alleine, also eher in dieser Richtung. Und dann bearbeiten wir diese moralische Schuld. Hätte es eine andere Möglichkeit für dich gegeben? Wenn ja, hättest du sie ja gewählt. Ja, weil wenn du selbst beschossen wirst, dann ziehst du die Schusswaffe, um dich selbst auch zu schützen. Ja, also da geht es eher so in diese Richtung der Arbeit.
Wir können einen Hörer, nämlich Matthias aus Kraichtal, schon mal mit dazu nehmen. Der hat geschrieben mit der Frage, ob du von den Polizistinnen als Feedback bekommst, dass die Polizei in der Bevölkerung laut seiner Wahrnehmung eher nicht mehr als die Polizei dein Freund und Helfer angenommen wird, sondern eher einen negativen Stand hat. Er selbst, Matthias, sei allerdings froh, dass wir die Polizei haben und schätze die Arbeit. Also ist dann die Frage, verbale, körperliche Gewalt gegen Einsatzkräfte, hat das in deinen Arbeitsjahren zugenommen?
Also ich denke, ich bekomme sehr, sehr häufig von Studierenden, egal in welchem Alter die sind, auch ich habe ja auch Lebensältere, die schon lange bei der Polizei sind, die dann den Aufstieg eben im Studium machen, schon die Rückmeldung, dass sich da etwas verändert hat. Dass also so prinzipiell so der Respekt ein bisschen zurückgegangen ist. Wobei ich das aber dann gerne auch wieder zurückspiegle und dann diese Kollegen auch zum Teil eben befrage, die das immer so auch schildern, wie respektvoll sie bestimmten Personengruppen auch gegenübertreten. Dass man das also auch von der anderen Seite her mal sich betrachten kann. Ja, und einfach um zumindest zum Nachdenken anzuregen. Ja, man, egal wie es aussieht, wir haben ja immer die individuelle Sichtweise. Also ich habe ja auch meine Sichtweise, was ist richtig, was ist falsch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wichtig im Studium ist natürlich auch den Studierenden so ein bisschen mit auf den Weg zu gehen. Schau mal über den Tellerrand hinweg. Ja, wo ist dein Respekt gegenüber der Person oder der Person, wie gehst du damit um und so weiter und so fort. Ja, und einfach da mal drüber nachzudenken, das glaube ich ist wichtig. Aber es hat sich etwas verändert. Also Gewalt gegenüber Einsatzkräften per se, ob das Polizei, Rettungsdienste, THW, egal was auch immer, hat zugenommen.
Hemmschwelle gesunken, Respektlosigkeit ist dann halt alltäglicher geworden. Was macht dieser alltägliche Mangel an Respekt auf Dauer mit der Psyche einer Polizistin, eines Polizisten?
Ja, würden wir mal davon ausgehen, dass vielleicht die ein oder andere Person wirklich mit diesem, ich nenne es mal hehren Ziel, an seinen Job rangegangen ist, ich will da auch was Gutes tun. Das ist natürlich irgendwann frustrierend. Ja, und wo Frust ist, ist Ärger da, wo Ärger da ist, eine Anspannung da, wo man dann vielleicht auch mal als Polizeibeamter möglicherweise überzieht, mag vielleicht die Polizei jetzt nicht unbedingt hier hören, aber das kann durchaus auch passieren. Ja, also andererseits muss ich sagen, wir haben jetzt hier in Baden-Württemberg über 20.000 Polizisten. Ja, und da würde ich sagen, macht der Großteil, macht echt einen guten Job. Ja, und dass es vielleicht den ein oder anderen gibt, der dann überzieht. Das heißt nicht, dass die ganze Polizei schlecht ist.
Das ist ja, glaube ich, stellvertretend für jeden Arbeitsplatz. Also egal in welcher Branche, dass es Menschen gibt, die ihren Job besser machen als die anderen. Nur bei der Polizei fällt es dann halt, wenn wir über Härte sprechen, ein bisschen anders ins Gewicht. Also das muss man halt auch einfach mal sagen. Wie kannst du denn bei der Aufarbeitung von Einsatzfehlern dahingehend dann helfen, wenn es dann da halt irgendwas gegeben hat?
Schwierig. Also zum einen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst auch diese Fehler erstmal eingesteht. Da hat sich natürlich die letzten Jahre auch etwas geändert. In meiner Zeit bei der bayerischen Polizei, das liegt schon über 20 Jahre zurück, war ich in sehr, sehr vielen Einsätzen gewesen. Und wenn man das am nächsten Tag in den Medien gelesen hat, hat man sich das ein oder andere Mal gefragt, war ich da überhaupt dabei?
Weil der Fall ein anderer war?
Weil er schöner dargestellt worden ist, als er tatsächlich war. Also das war durchaus so ein Punkt. Zwischenzeitlich ist ein bisschen anders. Aber ich glaube, was wir schon lernen können, ist, wenn wir auf der einen Seite sagen, unsere Gesellschaft macht Fehler, dass wir eben auch sagen müssen, auch wir in der Polizei machen Fehler und wir müssen auch dazu stehen. Also ich denke, wenn ich 25.000 Polizisten Baden-Württemberg habe und nachher sind, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, 10, 12, 15, 20 sind neben der Spur, kann ich auch dazu stehen. Was für ein Prozentsatz ist das von 25.000? Man würde ja sagen, die laufen neben der Spur, aber es gibt genügend, die echt einen supergeilen Job machen. Und versuchen das so gut wie möglich zu machen und sind letztendlich alle auch nur Menschen, die mit irgendwelchen Belastungen aus dem Alltag auch in den Beruf gehen und in ihren Alltag reingehen.
Aber also daher. Die Formulierung, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, die möchte ich aufnehmen, weil wenn es darum geht, als Polizei Respekt und Ansehen zurückzugewinnen, würde es ja meiner Meinung nach helfen, transparent zu sein, auch mit Zahlen zur Polizeigewalt, wenn man die veröffentlicht. Ich habe mich jetzt auf die Suche gemacht und habe sie nicht gefunden. Vielleicht stehen sie irgendwo dann aber zumindest recht versteckt. Das würde ja schon helfen, oder?
Dann könnten wir ja die Sendung heute auch dazu verwenden, das vielleicht mal anzuregen. Ja. Ja, dass wir tatsächlich mal bei verschiedensten Dingen vielleicht irgendwelche Zahlen eben dann auch mal niederlegen. Das heißt, wie viel sind denn tatsächlich belastet im Polizeidienst? Also welche Schwierigkeiten haben wir? Wie viel erleben Mobbing? Wie viel erleben sexuelle Belästigung? Wie viel erleben das? Also wenn wir da mal etwas anstoßen könnten. Also es ist manchmal immer sehr, sehr schwierig, Untersuchungen auch durchzuführen. Ja, und das Bild hochzuhalten. Erstmal wir als Polizei, wir geben nichts raus. Also ich erlebe das ja an der Hochschule genauso, als wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte, dass es oftmals schwierig ist, irgendwelche Zahlen zu finden. Oder dann wird nicht mitgewirkt, dann sind welche dagegen. Mhm. Und das wäre doch mal eine Anregung wert, so das ein oder andere tatsächlich mitzunehmen und zu sagen, da könnten wir mal gucken, wie ist es.
Wie teilen sich denn eigentlich so Praxis und Theorie in dieser Ausbildung auf?
Also studiumsmäßig ist es so, dass sie, wenn jemand ganz neu bei der Polizei anfängt und zum Studium zugelassen wird, ist das eine kleine Vorausbildung ist von 9 Monaten, wo man erstmal so ein bisschen reinriecht und verschiedenste Gesetzesgrundlagen hat und so weiter. Nach 9 Monaten geht es ins Grundpraktikum, dass man überhaupt erstmal draußen für ein halbes Jahr praktisch, dass man draußen so einzelne Bereiche eben auch kennenlernt. Und dann geht es ins Grundstudium zu uns nach Villingen-Schwenningen. Das sind 2 Semester. Danach geht es ins Hauptpraktikum, je nachdem, welchen Schwerpunkt ich vielleicht auch gewählt habe. Ob ich eher zur Kriminalpolizei oder eher zur Schutzpolizei gehen würde, würde dann praktisch das Praktikum in diesen Bereichen ablaufen, im Hauptpraktikum. Und danach gibt es nochmal 2 Semester Hauptstudium. Mhm. Und dann die Abschlussprüfung und dann geht's in den tagtäglichen Dienst.
Okay, könnte jetzt vielleicht nicht eine Fangfrage sein, aber wenn ich dich frage, werden junge Anwärterinnen und Anwärter heute gut genug auf diese ja auch seelischen Herausforderungen und die Härte vorbereitet?
Ich denke schon. Ich denke schon, dass wir versuchen, an der Hochschule das Bestmöglichste auch unseren Studierenden mitzugeben. Letztlich ist es ein Studium. Und die Frage, wo auch in der Hochschule so ein bisschen zweigeteilt ist, wie viel Praxis geben wir mit, obwohl wir in der Hochschule für angewandte Wissenschaften sind, wo es ja auch wichtig ist, Praxisanteile mitzugeben. Wie viel Theorie geben wir mit? Was wird geübt, was wird weniger geübt und so weiter? Und ich denke schon, dass sie ein ganz gutes Rüstzeug haben. Ich glaube, die Schwierigkeit, und das wird wahrscheinlich jeder für sich so sehen, der selbst mal studiert hat, dass man im Studium selber vielleicht noch nicht genau weiß, was ist eigentlich nachher wichtig. Was brauche ich tatsächlich in meinem Alltag? Ja, und was ja sehr, sehr häufig so die Problematik ist, wenn wir sagen, die Schusswaffengebräuche gegenüber psychisch Kranken, die sind tatsächlich erhöht, wissen die nicht, wie man mit psychisch Kranken umgeht. Das ist schon Thema, auch bei uns im Studium. Also wir versuchen angehenden Polizeibeamten mitzuteilen, wie sie am geschicktesten mit diesem Personenkreis auch kommunizieren, dass es nicht zu einer Eskalation kommt. Das Interessante ist, wenn man Untersuchungen macht, und die habe ich dann tatsächlich auch mal machen dürfen, dass sehr, sehr viele sagen, gerade im Umgang mit psychisch Kranken sind sie nicht gut genug ausgebildet. Da würden sie sich mehr wünschen. Wenn ich 2-3 Jahre später auf die Dienststelle gehe und mit ihnen einen Tag mit diesem Thema mache, finden sie es klasse. Inhaltlich ist es aber genau das, was ich auch im Studium mache. Mhm. Aber da ist natürlich so viel an Material, was sie lernen müssen, Gesetzestexte und so weiter, wann darf ich nicht, dass man oftmals gar nicht weiß, was von dem, was ich jetzt alles hier lerne, ist denn nachher auch wichtig für mich.
Ja, und mittlerweile ist ja dann halt auch in der Karriere so viel passiert, dass man halt viel mehr aus der Realität mitgenommen hat, dass
ich weiß, okay,
welches Werkzeug müsste ich denn in meinem imaginären Bau oder Werkzeugkasten haben. Was ist denn mit Empathie? Lernt man die im Dienst dann eher, dass man sie behält oder sollte man die wegschieben? Ist die vielleicht nicht immer hilfreich?
Oh, für mich wäre es ganz, ganz wichtig, dass diese Empathie auch weiterhin bleibt. Mhm. Ja, was aber nicht bedeutet, dass wenn etwas eskaliert, dass ich dann nicht mehr empathisch bin, ja, oder so irgendwas, oder dass ich das verlernen sollte, sondern ich glaube ganz, ganz wichtig, und da geht's ja auch um dieses Thema, was wir von Respekt hatten und mit dem Kommunikation. Ich glaube, wichtig ist, durchaus die ein oder anderen Möglichkeiten aufzuzeigen, so im Sinne von, kommunikativ, bitte verlasse die Straße. Ein zweites Mal, bitte verlasse die Straße. Ein drittes Mal, dann müssen wir dich halt wegbringen. Das heißt, dass auch diese Konsequenz dann folgt. Weil sonst wären wir auch nicht mehr glaubwürdig, ja, als Polizeibeamte. Aber diese ersten zwei Sachen, die finde ich wichtig, dass die auch empathisch rübergebracht werden. Mhm. Ja, oder wertschätzend. Ja, das wäre mir wichtig, dass das auch so rüberkommt.
Das ist ja, sollte ja normal sein im Umgang miteinander, egal ob eine Uniform im Spiel ist oder nicht. Was würdest du dir für die Polizeiausbildung wünschen, was verbessert werden könnte?
Gut, ich kann jetzt nur fürs Studium sprechen, ja, genau. Und kann auch nur für Baden-Württemberg sprechen, mhm, weil Polizei ist Ländersache. Ja. Das heißt, wenn aus anderen Bundesländern dann zugehört wird, dann muss man dort klären, wie es ist. Ich kann es ja nur von
Baden-Württemberg machen.
Für den Bereich. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich mehr kommunikativ üben könnten. Da bleibt uns tatsächlich ein bisschen die Zeit in der Hochschule, weil wir durchaus sehr, sehr viel Stoff auch haben, den wir vermitteln möchten. Mhm. Umgang natürlich mit psychisch Kranken, dann müssen wir erstmal erklären, was ist das für eine Krankheit, warum reagieren die so und warum wäre es jetzt geschickt, so und so mit diesem Personenkreis umzugehen und das dann eben auch üben zu können. Ja, und dann eben auch eine Linie zu fahren. Und dieser Untersuchung zufolge, die ich dann hatte, mit dieser Fortbildungsmaßnahme, war sehr, sehr interessant, dass danach, ein Jahr danach, ich die nochmal befragt habe, dass die dann durch die Bank weg auch gesagt haben, ich versuche mir mehr Zeit zu nehmen, ich versuche erstmal kommunikativ umzugehen, das heißt, da passiert ja was. Mhm. Und ich glaube, das wäre so der Wunsch, die Zielsetzung.
Du warst rund um die Amokläufe in Erfurt und Winnenden mit über 30 Todesopfern insgesamt 2002 bzw. 2009 mit im Einsatz. Was waren das für Einsätze für dich?
Jetzt Erfurt war es so, das war ja in Thüringen, wir waren in Bayern. Ich war damals noch in Bayern bei der Polizei und wir sind praktisch angefordert worden über das Ministerium, Innenministerium, weil zu wenig Betreuungskräfte vor Ort dann eben auch vorhanden waren. Und dann sind wir praktisch nach Erfurt geflogen und haben praktisch dort unterstützt bei der Nachbetreuung, bei der Krisenintervention. Und ganz konkret in diesem Amoklauf Erfurt war ich dann nachts noch in der Familie des Täters, um die Todesnachricht zu überbringen. Mhm. Was gar nicht so einfach war, weil letzten Endes ja...
Davon gehe ich mal aus.
Ich sage mal, die Familie hat zwei Sachen, hat, wo sie jetzt beschäftigt. Einmal ist ihr Sohn tot, andererseits ist er auch dafür verantwortlich, dass ganz, ganz viele andere auch tot sind. Mhm. Ja, also wie geht man mit dieser Situation um? Also das war jetzt Erfurt zum Beispiel.
Aber wie kann ich mir das dann vorstellen? Da klingelt man ja nicht einfach an der Tür und sagt, was los ist, sondern das wird ja mehr Zeit in Anspruch
nehmen. Das wird auf jeden Fall mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und wir waren ja, glaube ich, auch circa anderthalb bis zwei Stunden in dieser Familie gewesen. Und zwischenzeitlich kam ja auch raus, wer dafür verantwortlich war. Es war sehr viel Presse vor Ort, sehr viel Medien vor Ort. Wir waren dort was mich ein bisschen schockiert hatte, tatsächlich, wir waren im zweiten oder dritten Stock im Wohnzimmer gesessen. Ich saß dann in Richtung der Fensterscheiben und habe dann auf der anderen Seite der Straße auf dem Balkon gesehen, wie eine Fernsehkamera aufgebaut wird.
Okay.
Wo ich dann dachte, wow, jetzt machen wir erstmal hier alle Rolle hinzu. Mhm. Ja, weil das ist ja doch auch etwas sehr Intimes und es soll ja auch in dieser Familie erstmal bleiben. Und es war sehr, 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 sehr interessant. Und nachher kam so ein bisschen auch raus, und das ist vielleicht ganz interessant, kam raus, dass ja auch Munition praktisch im Kleiderschrank versteckt war von diesem jungen Mann. Und als wir die Eltern mit auch den Geschwistern praktisch ins Präsidium dann begleitet haben, weil sie dort dann eine erste Aussage machen mussten, kam die Mutter von dem Robert Steinhäuser auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich selbst Kinder habe, wie alt die denn seien, und hatte mich dann gefragt, wann haben Sie denn das letzte Mal bei Ihrer Tochter, die war damals, ich kann selber überlegen, 16, 17, in den Schrank nachgeschaut. Da habe ich gesagt, gar nicht. Ja, also da gibt's ja irgendwann so eine Grenze auch. Ich schaue vielleicht beim 3-4-Jährigen rein, ob alles okay ist. Wenn sie dann 10, 12 sind, schaue ich nicht mehr rein. Ah, das war ihr ganz, ganz wichtig. Ja, weil es so Vorwürfe dann auch kamen. Warum kriegt die das nicht mit? Ja, also die Frage ist, wissen wir immer alles? Auch als Eltern.
Ja. Winnenden hast du dann wie erlebt?
Winnenden war nicht über die Polizeischiene. Da war es tatsächlich so, dass ich über andere Organisationen praktisch Nachbetreuung Tage später gemacht habe. Einmal bei betroffenen Eltern, die ihr Kind verloren haben, und dann eben auch bei anderen Eltern mit einem jungen Mann, der da betroffen war, und habe dort so die Nachsorge gemacht im Rahmen der berufsgenossenschaftlichen Begleitung, weil die sind ja alle auch eben da versichert, aber weniger über die Polizei. Und da war ich konkret tatsächlich längere Zeit mit Betroffenen beschäftigt. Und dann begleitet man diese Person natürlich auch, wo auch dieses Unverständnis da ist. Wie geht man am geschicktesten mit dem einen oder anderen um? Sie verstehen nicht, warum hat jemand eine Waffe? Wie kommt man an eine Waffe? Und so weiter und so fort. Also solche Sachen.
Wie kannst du denn jetzt deine Erfahrung, die du da ja dann wirklich sehr extrem gesammelt hast, in die Ausbildungsarbeit von heute mit einfließen lassen?
Also wenn es um Nachsorge geht, wenn ich jetzt alleine mal diesen Einsatzabschnitt Betreuung, also Betreuung bedeutet praktisch, vor Ort zu sein und dann eben auch für die Betroffenen zu sorgen, da eben zu schauen. Das würden wir schon auch so ein bisschen aufbereiten. Wir nennen das dann so psychosoziale Notfallversorgung. Einmal für Einsatzkräfte, einmal auch für Opfer und Angehörige. Das ist so ein Punkt. Dann versuche ich natürlich auch immer mitzuteilen, dass sie, wenn sie irgendetwas erleben, was sehr unangenehm ist, relativ schnell versuchen, mit der ein oder anderen Person des Vertrauens darüber auch zu reden. Weil Reden hilft. Ja, und mit jedem Mal reden wird es vielleicht etwas auch besser. Je früher ich vielleicht über das ein oder andere spreche, desto eher kann ich es vielleicht auch verarbeiten und das ein oder andere eben auch abfedern. Das gebe ich mit. Das gebe ich mit. Und zwischenzeitlich ist ja so, dass auch die Taktik letztendlich geändert worden ist bei Amokläufen. Und das üben die dann aber in anderen Bereichen. Also jetzt nicht weniger im Bereich der Psychologie, sondern eben auch im Bereich des Einsatztrainings. Wie würde man einsatztaktisch da vorgehen zukünftig?
Und reden hilft dir dann auch im Privaten, also nach solchen Einsätzen wie bei einem Amoklauf? Oder nimmst du da sogar auch psychologische Hilfe in Anspruch?
Also zum einen habe ich sehr, sehr gute Kollegen, mit denen ich das ein oder andere auch besprechen kann. Und dann eben auch zu Hause. Ich komme aus einem Haus, wo sehr viel über Medizinisches und solche Sachen gesprochen wird. Meine Frau ist im medizinischen Bereich, meine Tochter ist Medizinerin. Also wir reden da sehr, sehr offen und damit ist es auch entlastend. Ja, und wenn es dann extremer wird, würde ich mir dann auch entsprechende Hilfe nehmen. Aber Gott sei Dank habe ich es bisher nicht benötigt.
In Sachen Polizei haben wir uns unterhalten und Bernd Schweinberger hat geschrieben, was mich wundert, schreibt er, wieso schießen Polizisten und Polizisten auf jemanden mit einem Messer? Die sind doch alle gut ausgebildet und trainiert und müssten einem Angreifer doch mit gezieltem Körpereinsatz das Messer entwenden können. Klingt theoretisch einfach.
Ja, ich glaube, das ist es auch, dass es theoretisch einfach klingt. Also zunächst mal ist was verstehen wir unter Messer? Es ist natürlich immer die Frage, wie groß ist das Messer, welches Messer ist es und so weiter. Das spielt eine Rolle. Jetzt bin ich kein Einsatztrainer, aber arbeite sehr, sehr eng mit Ihnen auch zusammen. Und die Problematik beim Messerangriff ist letzten Endes, dass es wahnsinnig schwierig ist, das auch zu üben. Und selbst wenn wir es geübt haben, muss man das so häufig üben, dass man es eben auch so autopilotsmäßig dann auch abrufen kann, was dann auch immer sehr, sehr schwierig ist. Und das nächste ist natürlich auch, dass die Frage ist, wie gut ist auch dieser Messerangreifer mit dem Messer unterwegs? Und da kann es halt echt wahnsinnig, wahnsinnig extrem schlimme Verletzungen geben. Ja, und dann würden die dann zunächst einmal auch von ihrer eigenen Dienstwaffe Gebrauch machen. Aber bevor sie das machen, sagen sie auch, tu das Messer weg. Ja, und in den allermeisten Fällen ist es, gerade wenn es um psychisch Kranke auch geht, wahnsinnig schwierig, weil die sind ja selbst auch in der Ausnahmesituation und das ist das Einzige, was sie vielleicht auch noch für sich gedanklich haben, um die Situation zu retten. Das ist oftmals dieses Dilemma, in dem wir sind. Ja, und die Schwierigkeit ist, glaube ich, tatsächlich so empathisch und Eigensicherung, das ist ein Dilemma. Also auf der einen Seite empathisch zu sein, aber auch selbst zu gucken, dass ich für mich selbst auch sichern kann und auch gesund wieder nach Hause kann.
Aber dieser Schusswaffengebrauch ist wahrscheinlich wirklich eines der schwierigsten Themen, die auch sozusagen in deiner Arbeit anfallen, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Martin Deg aus Stuttgart hat geschrieben und bezieht sich auf einen Fall, 26. Juni 2025, also im letzten Jahr in Wangen im Landkreis Göppingen, wurde ein 27 Jahre alter Mann auf ihn geschossen. Er hatte die Beamten nach Auskunft des Landeskriminalamtes mit einem Messer angegriffen und Martin Deg schreibt, Innenminister Strobel hat hatte an dem Tag, mit martialischen Sprüchen in den Medien Aufmerksamkeit erregt. Unter anderem fiel der Satz, wer einen Polizisten mit einem Messer angreift, hat sich entschieden, nicht mehr zu leben. Muss ich richtig stellen, weil das Zitat ist ein anderes. Wer einen Polizisten mit einem Messer angreift, riskierte sein Leben. Das rückt es dann wieder in ein anderes Licht, aber ob so ein Satz jetzt besonders förderlich ist für die Polizeiarbeit, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten.
Darüber lässt sich streiten.
Gut, lassen wir so stehen. Ich gehe weiter, und zwar hat sich gemeldet Elke Braunbeck. Guten Tag, ich hoffe sehr, dass kein Polizist einmal die Schusswaffe gebrauchen muss, aber lieber nutzen Sie diese, als sich abstechen oder erschießen zu lassen. Da merkt man schon, allein in diesen Situationen, die man sich dann vorstellt, die halt natürlich auch vorkommen, was das für ein schwieriges Feld ist. Wie lange nimmt dieses Thema Schusswaffengebrauch in der Ausbildung Raum ein?
Also das ist so, dass wir jetzt im Bereich der Psychologie zum Beispiel, nimmt es den Raum ein, wenn wir ganz konkret über das Thema PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, sprechen, mit auch Veränderungen der Wahrnehmung, wenn ich in diesen Extremstresssituationen bin, um Ihnen das auch nochmal klar zu machen. Dann nimmt es natürlich Raum ein im Rahmen des Studiums im Bereich des Einsatztrainings, dann natürlich auch in bestimmten Rechtsfässern, wann darf ich überhaupt? Ja, das ist ja durchaus auch zunächst mal das mildeste Mittel der Wahl zu wählen bei irgendeiner Bedrohungslage, ja, bevor ich überhaupt schießen darf. Das sind also rechtliche Themen, die da mit reinspielen. Also es nimmt schon auch einen enormen Raum ein, damit ich so eine gewisse Form auch habe, wann darf ich nicht und was bedeutet das für mich.
Ein anderer Spezialfall wird von Thomas Buchholz aus Malsch angerissen. Polizeieinsätze gegen die eigene Bevölkerung, zum Beispiel Stuttgart 21. Wie wirken sich diese auf Polizisten und Polizistinnen aus, wenn diese dienstlich angeordnet gegen den eigenen Nachbarn vorgehen müssen?
Da bin ich bei ihm. Und da gibt es ganz, ganz viele Kollegen oder Kolleginnen auch, die selbst innere Konflikte mit sich haben. Ich sag's mal so, es ist ihre Pflicht. Sie haben diese Pflicht sozusagen für diesen Dienst, und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Einsätze, wo sie, glaube ich, selbst auch nicht immer dahinter stehen, aber das ist nun mal ihre Tätigkeit, die sie dann eben ausführen, und es belastet die zum Teil eben auch. Also da bin ich dabei. Ja.
Knut Latscher in S-Ferns, Leute, vielen Dank für dein Kommen und deine Erklärungen, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und in die Köpfe sozusagen der Polizistinnen und Polizisten gewährt hast.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.